Grüezi miteinander, ganz herzlich willkommen und einen wunderschönen guten Morgen, meine sehr verehrten Damen und Herren, liebe Freunde aus nah und fern. Ich begrüße Sie zur internationalen Ausgabe von Weltwoche Daily, die andere Sicht, unabhängig, kritisch, gut gelaunt, am Mittwoch, dem 25. März 2026. Ich freue mich sehr auf die Fortsetzung meiner Deutschland-Tournee. Im letzten Herbst haben wir gestartet vor vollen Häusern und ausverkauften Rängen. Jetzt legen wir nach und wir möchten Ihnen die Gelegenheit geben, rechtzeitig sich da eben auch mit der Frage von Tickets und Karten zu beschäftigen. Das letzte Mal waren wir etwas kurzfristiger dran und da waren viele Tickets schon weg. Das soll jetzt verhindert werden. Deshalb kündige ich dies mit ziemlich zeitlichem Vorlauf hier an. Machen Sie sich gefasst, der wohlwollende Blick eines Deutschland-Befürworters von außen, internationale Zusammenhänge unter spezieller Berücksichtigung von Europa. Ja, wir Schweizer sind überzeugte Europäer, darum kritisch gegenüber der Europäischen Union. Das ist natürlich auch ein Lieblingsthema, dann aber auch die Bundesrepublik und die Verwicklungen und Verwirrungen, die uns da immer wieder rätselnd und verwundert zurücklassen. Aber es gilt eben auch, diese Rätsel konstruktiv zu entschlüsseln. Also keine Abende im Zeichen der Niedergeschlagenheit, der Weltuntergangsbegeisterung, ganz im Gegenteil, kein Deprotainment. Wir versuchen zu inspirieren, natürlich auch anzuregen, Diskussionen hervorzurufen. Nach meinen Darlegungen haben Sie ausgiebig Zeit, Stellung zu nehmen. Diese Gespräche, diese Debatten sind für mich dann das Highlight der jeweiligen Anlässe. Am 7. September geht's los in Lübeck. Im hohen Norden. Dann am 8. September sind wir in Magdeburg, sehr geschichtsträchtig, und am 9. September Dresden, natürlich auch eine der ganz großen deutschen Städte. Ich freue mich drauf. Beginn jeweils 20 Uhr, Türöffnung 19 Uhr. Auch für den November sind weitere Veranstaltungen bereits geplant. Alle Informationen, Tickets, Karten und so weiter gibt's auf www.weltwoche.de/events, www.weltwoche.de/events. Ich freue mich auf die persönliche Begegnung mit Ihnen. Ja, wir leben in stürmischen, in struben Zeiten und wenn's draußen kracht und knallt, sind wir auf uns selbst zurückgeworfen. Das ist die große Botschaft, die uns entgegenknallt jeden Tag in den Medien, wenn wir sehen, Krieg im Nahen Osten, der Krieg in der Ukraine geht weiter, obwohl ja dieser Iran-Krieg den Ukraine-Krieg zu einem regionalen Ereignis jetzt gemacht hat. Sie erinnern sich, als Präsident Putin damals in der Ukraine einmarschierte, war mit einem Schlag die Corona-Pandemie vorbei und jetzt hat man den Eindruck, mit einem Schlag sei dieser Ukraine-Krieg in den Hintergrund getreten. Aber es gibt ihn immer noch mit den verheerenden Konsequenzen, auch mit den wirtschaftlichen Konsequenzen, die man natürlich in Europa, vor allem auch in Deutschland spürt. Das wird jetzt verschärft durch die Zuspitzung im Nahen Osten auf diese Meerenge, auf die Straße von Hormus, und das ist eine ziemlich knifflige Sache. Ich halte mich da zurück mit einfachen Diagnosen, Daumen rauf, Daumen runter, schwarz und weiß. Das ist einfach unseriös, jetzt auch zum aktuellen Zeitpunkt da schon endgültige Aussagen machen zu wollen. Die Emotionen, die Gefühle schießen hoch, natürlich, das wühlt sehr viele Menschen auf, auch mich. Und deshalb gilt es hier mit kühlem Kopf drauf zu blicken. Aber das ist für mich, auch für die Schweiz, die ganz entscheidende Botschaft der heutigen Zeit, dass man sich am Konkreten festhält. All diese internationalen Überfliegerkonzepte, diese Abstraktionen, diese Tyrannei des Abstrakten, die wir da erlebt haben, wo man eine Politik gemacht hat, um eben zum Beispiel den Klimawandel in 100 Jahren zu beeinflussen oder eben eine Politik der großräumigen Verordnungen und Direktiven im Rahmen von Institutionen wie der UNO, aber auch der EU. Das wird einfach der Vielfalt nicht gerecht. Und wir merken ja, dass dieses sogenannte System, diese regelbasierte Ordnung der letzten Jahre, die bricht auseinander. Die Großmächte sind dabei, ihre Einflusssphären neu zu definieren. Und da ist es eben sehr, sehr wichtig, dass man nicht diesen ja eben Überflieger gebilden, diesen Konstrukten hinterherläuft, sondern sich an den eigenen nationalen Interessen orientiert, überhaupt einmal die Frage stellt, was sind unsere nationalen Interessen? Sicherheit, Freiheit, die Wirtschaftskraft, die Energieversorgung ist wichtig, aber eben auch die Lebenswirklichkeit der Leute. In schwierigen Zeiten muss der Staat die Wirtschaft entlasten, den Bürger entlasten, muss er ganz genau hören, wo sind genau die Schwierigkeiten, was beschäftigt unsere Bürger. Man darf sich da nicht irgendwelche Wachspropfen in die Ohren stopfen und bei jeder Diskussion, bei jedem Widerspruch sofort mit der Keule eines Verfassungsschutzes oder anderer Zensurinstrumente eingreifen wollen. Und diese Verspannung, diese Verkrampfung, diese Verkrustung, die ist momentan ganz extrem zu spüren, zumindest kommt es mir so vor, wenn ich da nach Deutschland blicke, aber auch in andere Länder. Und diese Verkrustung ist das Gegenteil von dem, was jetzt eigentlich wichtig wäre, nämlich Flexibilität, Beweglichkeit. Aber das ist sehr schwierig, vor allem auch für ein Land wie die Bundesrepublik Deutschland, die natürlich seit dem Zweiten Weltkrieg fix eingebunden ist in ein ziemlich komplexes Korsett von internationalen Bündnissen und Übereinkünften, von Bündnissen und Übereinkünften, die in den letzten Jahren aber fragwürdig geworden sind, die Kritik hervorrufen. Nehmen Sie die Europäische Union, von einem Erfolgskonzept ist das zu einem Problemherd geworden. Viele der Probleme, die Deutschland hat, haben entscheidend mit der EU zu tun. Vielleicht noch mehr mit der EU als mit den Entscheiden deutscher Politiker, wenn Sie da an die Migrationskrise denken, aber auch an die permanente Euro- und Währungskrise, an die Wettbewerbsschwäche, diese Überbürokratisierung. Das sind ja sehr viele Dinge, die gar nicht in Deutschland spezifisch entschieden werden. Aber Deutschland macht die Erfahrung, dass man gar nicht mehr frei ist zu handeln, man kann gar nicht mehr entscheiden. Also der Kapitän auf dem Schiff ist nicht mehr in der Lage, das Segel so zu setzen, wie es vielleicht müsste, weil der Wind eben auf Deutschland anders wirkt als auf Belgien, Frankreich und Italien. Und darum haben wir jetzt diese Bestrebungen und sehen wir ja auch, dass unterschiedliche Länder unterschiedliche Konzepte entwickeln. Aber das wird immer weniger toleriert. Sie haben einen Fall jetzt, ich komme dann noch zu sprechen drauf, Ungarn, wie man mit den Ungarn umgeht. Jetzt versucht man ihnen sogar noch Hochverrat vorzuwerfen vor den Wahlen. Das geht in ganz dramatische Zusammenhänge. Also, nationale Interessen, Beweglichkeit, Flexibilität ist wichtig. Aufhören mit diesem Überfliegerzeug, mit diesen Abstraktionen, zurück zum Konkreten. Was sind die Nachrichten? Was ist das Entscheidende? Die Amerikaner legen einen Friedensplan im Nahen Osten vor. Trump, der ja mit seiner Pandora-Büchse, mit seiner Tischbombe von unterschiedlichen Zielsetzungen und Strategien Freund wie Feind verwirrt. Hat er einen Plan? Hat er keinen Plan? Das wird einhellig verurteilt. Ich wage hier eine Gegenthese. Vielleicht ist es gar nicht so dumm, dass der US-Präsident diese Nebelpetarden vertreibt. Möglicherweise sind sie Ausdruck einer persönlichen Verwirrung und auch Ausdruck der Tatsache, dass nicht alles nach Plan läuft. Im Krieg läuft nie alles nach Plan. Aber diese Wahrheit gibt ihm natürlich auch eine Flexibilität. Theoretisch könnte er sagen, morgen, ich höre auf, ich habe die Ziele erreicht, Iran ist geschwächt, sie können keine Bomben mehr entwickeln, die Staatsführung ist da entsprechend zurückgedrängt worden, dieses Land stellt keine Bedrohung mehr dar. Und dass der Iran eine Bedrohung darstellt, das unterschätzen jetzt etwas die Kritiker von Israel und der Vereinigten Staaten von Amerika. Der Iran deklariert, das ist jetzt aus Sicht Israels relevant, deklariert seit bald einem halben Jahrhundert, dass man dieses zionistische Gebilde auslöschen will. Und das sind schon existenzielle Vernichtungsdrohungen, die man natürlich auch mit zahlreichen fünften Kolonnen von Hamas bis Hisbollah immer wieder in die Realität umzusetzen versucht hat. Und zwar mit tödlicher, mit mörderischer Konsequenz. Und das wird mir etwas zu rasch ausgeblendet von jenen, die sich zu Recht natürlich fragen, ob das eine gute Idee war, jetzt diesen Krieg zu starten mit den entsprechenden Belastungen. Aber es gilt eben auch hier, Abschied zu nehmen von allzu abstrakten Beurteilungskriterien. Man muss sich da schon etwas in die spezifische Interessenlage der betroffenen Kriegsparteien hineinversetzen. Und für mich ist das sehr nachvollziehbar, dass Israel hier sich wehrt gegen eine existenzielle Vernichtungsdrohung. Und wenn die Amerikaner dem nun beispringen und da helfen, und das wird jetzt verurteilt in Deutschland, da bringe ich hier einen historischen Vergleich. Großbritannien und Frankreich haben ja den Polen damals geholfen, 1939, als die deutsche Wehrmacht mit einer Vernichtungsdrohung gegen diesen Staat eingefallen ist. Hätten jetzt die Briten und die Franzosen da nicht helfen sollen? Kann man das vergleichen mit dem, was heute im Nahen Osten passiert zwischen den USA und Israel, und nimmt Israel für sich nicht ein legitimes Selbstverteidigungsrecht in Anspruch gegen einen Gegner, der tatsächlich und nicht einfach nur in Worten, sondern auch in Taten diese existenzielle Drohung realisiert und tatsächlich auch politisch anstrebt. Das ist mehr als einfach bloße politische Rhetorik. Und die Amerikaner haben nun also einen Friedensplan hier in Aussicht gestellt, und der ist sehr spezifisch. Der zirkelt darauf ab, die nukleare Bewaffnung des Iran außer Kraft zu setzen und hier dieses Schadenspotenzial auszuschalten. Und auch hier wieder aus Sicht Israels, aus Sicht dieser Demokratie. Es ist eine Demokratie im Nahen Osten, die einzige Demokratie im Nahen Osten. Aus Sicht von Israel ist es eine Katastrophe. Wäre es eine Katastrophe, wenn ein Land, das mit einer Vernichtung droht, in den Besitz einer solchen Massenvernichtungswaffe käme? Und wenn man jetzt einfach kritisiert und das für völlig absurd erklärt, was Israel macht, dann blendet man einfach diese Dimension der ganzen politischen Konfliktlage. Das blendet man aus. Also, der amerikanische Präsident hier sicherlich in einer Lage, die er nicht anstrebt, ein lang sich hinziehender Krieg, der versucht jetzt ein Ausstiegsszenario zu finden unter Berücksichtigung dieser Probleme. Er wird ganz massiv kritisiert. Der deutsche Bundespräsident hat nun von den Höhen seines Schlosses Bellevue aus den Krieg in Iran als völkerrechtswidrig bezeichnet. Wir haben hier ja schon oft über das Völkerrecht gesprochen. Und es ist natürlich pikant, wenn jetzt die Deutschen den Israeli Vorlesungen und Nachhilfeunterricht in völkerrechtlichen Dingen geben. Man könnte jetzt argumentieren, dass sich Steinmeier und Merz, der ja eine ähnliche Rhetorik pflegt, auf dieses Nichtangriffsgebot des UNO-Sicherheitsrats kaprizieren und sagen, das ist hier tatsächlich nicht abgewartet worden. Israel und die Vereinigten Staaten von Amerika haben die UNO zur Quantité negligible erklärt. Allerdings muss man sagen, dass dieser Sicherheitsrat niemals sein Okay gegeben hätte für so eine Aktion. Und dieser Sicherheitsrat, das gilt es auch immer wieder in Betracht zu ziehen, jetzt auch aus israelischer Perspektive, dieser UNO-Sicherheitsrat hat bis heute das Massaker der Hamas im Oktober 2023 mit keiner Silbe verurteilt, wohl aber den Angriff der Vereinigten Staaten und Israels, vor allem Israels, auf dieses Hamas-Hotel in Katar. Also man darf den Angreifer, die Hamas, nicht angreifen. Das hat die UNO in dem Sinn nicht sozusagen verurteilt, was da die Hamas gemacht hat. Aber wenn sich dann Israel wehrt, die Operationsbasis dieser Hamas, die Israel angegriffen hat, in Katar anzugreifen, dann wird das vom UNO-Sicherheitsrat verurteilt. Und da sehen Sie ja auch, dass das nicht einleuchtende Maßstäbe sind und zu Kritik großen Anlass geben. Also hier aufgepasst vor einfachsten Schuldzuweisungen, und ich mache etwas Gegensteuer gegen den Tenor, den ich da in unseren Medien zu beobachten glaube. Trump, die Iraner wollen unbedingt einen Deal, hoffen wir, dass das tatsächlich so ist. Und ein interessantes Interview habe ich gesehen heute Morgen in der Frankfurter Allgemeinen mit dem Politikforscher Philipp Mano, der einen etwas differenzierteren Blick hat, was den sogenannten Aufstieg der Populisten angeht. Der ist nicht einer dieser Denunziationswissenschaftler, sondern einer, der sich die Frage stellt, was ist eigentlich in der sogenannten liberalen Demokratie falsch gelaufen, dass immer mehr Leute sich da entfremdet, nicht mehr abgeholt fühlen. Und ich glaube, das ist die richtige Perspektive. Und es ist auch ein gutes Zeichen, dass solche Stimmen jetzt an Gewicht gewinnen. Dann eine riesige Story, die auch in den öffentlich-rechtlichen Medien in Deutschland jetzt stark gepusht wird, ist diese Enthüllung in Anführungszeichen der Washington Post. Schwere Vorwürfe gegen Ungarn. Der Außenminister soll da vertrauliche Informationen weitergegeben haben an Russland, sozusagen aus EU-Sitzungen herausgeplaudert haben. Und da hat man nun eine richtig gehende Kampagne zusammengebraut, rechtzeitig noch vor Ladenschluss bei den Wahlen am 12. April sind ja Wahlen in Ungarn und man möchte ja von Seiten Brüssels unbedingt diesen Viktor Orban weghaben und jetzt also der Vorwurf des Hochverrats an einen der ganz engen Vertrauten des Ministerpräsidenten. Ich fand es einfach interessant, die ZDF-Sendung, die Sondersendung zu diesem Thema mir anzuschauen und die Unbedarftheit, mit der jetzt hier also eine Vorverurteilung betrieben wird. Da gibt es also einen Artikel, da wird dann nicht genau zitiert, was vorgeworfen wird. Das heißt einfach, es habe Gespräche gegeben. Der Außenminister habe da mit dem russischen Kollegen Lavrov gesprochen, allerdings auch mit anderen. Und sehr erhellend war dann ein Interview mit dem unvermeidlichen Jean Asselborn, dem Langzeitaußenminister von Luxemburg, der also vom Leder gezogen hat, Hochverrat, man müsse diesen Orban jetzt endlich wegbringen, man müsse allenfalls Ungarn rausschmeißen, die Orbanisierung der EU sei im vollen Gange und das sei natürlich handfester Verrat. Als es dann eine scheue, also wirklich ganz scheue Nachfrage der Moderatorin gab, ja, aber was sind denn das genau konkret für Vorwürfe, was wird denn eigentlich genau festgehalten, dann musste er ganz stark zurückkrebsen und hat gesagt, ja gut, ich bin auch kein Detektiv, ich weiß nichts Genaueres, ich kann das nur vermuten, ich glaube, und allein an dieser Rhetorik sehen Sie ja, dass etwas nicht stimmen kann. Also zum einen weiß man überhaupt nicht Bescheid, zum anderen aber verhängt man bereits die drastischsten Urteile. Das sind jetzt also die klassischen Gerichtshöfe der Politik und der Moral, die hier im Gange sind. Und für mich hat das Ganze den üblen Geruch einer echten Verleumdungs-, einer Schmierenkampagne. Man könnte überspitzt vielleicht sogar sagen, dass das ein versuchter Coup d'État ist von Seiten Brüssels hier mit einem Bericht aus, würde ich mal sagen, ziemlich ungeklärten, um nicht zu sagen zweifelhaften Quellen. Geheimdienstleute sollen da irgendetwas erzählt haben. Und es sieht einfach so aus, als ob ein völlig normaler Vorgang, dass nämlich ein Land wie Ungarn eine universelle Außenpolitik zu betreiben versucht, also mit möglichst vielen Staaten im Gespräch bleibt, dass man jetzt versucht, diesem Land daraus einen Strick zu drehen. Und das hat übrigens unfreiwillig auch dieser Jean Asselborn, ich weiß gar nicht, warum man den immer wieder bringt, er ist so ein Lieblingsgast, immer in den deutschen Sendungen gewesen, so quasi ein Eurokratenideologe, sozusagen, der da für den Hausgebrauch immer wieder aktiviert werden kann. Und auch er musste sagen, ja, es ist selbstverständlich, ich war ja auch Außenminister, dass man da mit allen reden muss. Also Sie sehen, da wird ein Framing gebaut, jetzt um offensichtlich aus einer gewissen Verzweiflung heraus, weil man möglicherweise in Brüssel der Meinung ist, dass es eben dieser Peter Magyar nicht schaffen könnte, Orban aus dem Sattel zu heben. Da wird jetzt noch einmal eine solche Waffe gezündet. Das sind sehr betrübliche Vorgänge, vor allem wenn sie aus Deutschland befeuert werden. Zumal man nicht vergessen darf, dass Ungarn eine ganz wichtige Rolle gespielt hat 1989 bei der Wiedervereinigung, bei der Grenzöffnung, beim Fall des Eisernen Vorhangs, und dass dieses Andenken an jene Zeit gerade in Deutschland so überhaupt keine Rolle spielt, in der Politik bei Kanzler Merz, der ja auch mit härtesten Bandagen gegen Viktor Orban schießt, aber eben auch beim öffentlich-rechtlichen Fernsehen. Das ist eben auch Ausdruck dieser moralinverseuchten Zeit, dieser ja, nach Hexenjagden geradezu gierenden Zeitgeistverwirrung, die wir da erleben. Meine Damen und Herren, ganz herzlichen Dank. Das war's von Weltwoche Daily für heute. Wir bleiben dran, wir bewahren einen kühlen Kopf und ich wünsche Ihnen trotz allem einen wunderschönen guten Tag.
Entschuldigen Sie, bevor Sie dieses Video nun wegklicken, was Sie eben gesehen haben, diese Art von Journalismus, die gibt es eigentlich in dieser Form fast nicht mehr auf dieser Welt. Rede und Gegenrede, die andere Sicht beleuchten, das ist die Weltwoche, unabhängig, kritisch und ja, auch gut gelaunt, weil wir eben glauben, dass selbst in den schlimmsten Abgründen immer irgendwo ein Lichtblick liegt. Wir beleuchten, was andere weglassen. Wir sprechen mit jenen, mit denen sich sonst niemand zu unterhalten getraut. Wir schreiben, was ist. Abonnieren Sie daher die Weltwoche. Jedes Abo ist eine Liebeserklärung an die Meinungsvielfalt. Denn unabhängiger Journalismus funktioniert eben nur mit unabhängig kritischen und vielleicht auch gut gelaunten Lesern. Sie sind der Grund, warum wir machen können, was wir eben machen. Alle Abo-Optionen finden Sie auf unserer Website www.weltwoche.de, sowohl für Print als auch digital und maßgeschneidert auch für Deutschland. Und wenn Sie bereits Abonnent sind, dann möchte ich mich an dieser Stelle einfach mal bei Ihnen bedanken und wünsche Ihnen nun viel Vergnügen beim nächsten Video.